bitte morgen. Die Kollekte machen wir nachher, dann mal sehen, wie die Predigt ist. Vielleicht gibt es mehr oder weniger.
Okay. Das soll nicht ausschlaggebend sein, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und deshalb dürft ihr nachher fröhlich geben. Mein Thema heute, die 10 Jungfrauen. Kein Thema für Männer, sondern wir haben hier ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und Matthäus hat es aufgeschrieben. Manche kennen es, manche nicht. Und ja, ich habe gedacht, wir gucken mal wieder, wie das so für Kinder erzählt wird. Ich glaube, ich komme gerade nicht weiter. Du musst vielleicht das.
Da erzählt Jesus von 10 Mädchen, die gerne bei einer Hochzeitsfeier dabei sein wollten. So eine Feier lief damals in Israel etwas anders ab, als wir sie kennen. Bei uns beginnt die Hochzeitszeremonie ja meist damit, dass Braut und Bräutigam in der Kirche ganz feierlich mit Musikbegleitung den Gang nach vorne zum Altar gehen. Dann werden sie getraut und anschließend gehen sie mit ihren Gästen zusammen dorthin, wo die Feier stattfindet. Zur Zeit Jesu begann die Zeremonie damit, dass der Bräutigam in einem feierlichen Zug mit einem Teil der Gäste zum Haus der Braut zog und sie dann zusammen mit ihrer Familie und den dort versammelten Gästen zu sich heimholte. Dort fand dann auch die Feier statt. Der Ehevertrag konnte schon Monate oder Jahre zuvor unterzeichnet worden sein, so wie bei uns die standesamtliche Trauung auch nicht immer am selben Tag ist wie die Hochzeitsfeier. Aber erst nach der Heimholung der Braut lebten sie als Mann und Frau zusammen. Es konnte mitunter ganz schön spät werden, bis der Hochzeitszug vom Haus der Braut zurückkam. Da war es dann schon dunkel, aber das war man ja gewohnt und hatte deshalb Fackeln und Öllampen dabei. Das gehörte mit dazu. Die 10 Mädchen, von denen Jesus erzählt, hatten die Aufgabe, dem Bräutigam von seinem Haus aus entgegenzugehen und den Hochzeitszug dann auf dem letzten Stück zurück zu begleiten. Dafür hatten auch sie sich Öllampen mitgenommen, da man ja schon erwartete, dass es dann dunkel sein würde. 5 von diesen Mädchen waren klug und hatten sich gut vorbereitet. Da sie nicht wussten, wie lange es dauern würde, bis der Bräutigam kam, hatten sie sich jeweils noch ein Nachfüllfläschchen mit Öl für die Lampen mitgenommen. Die anderen 5 hatten sich darüber keine Gedanken gemacht. Alle waren ganz aufgeregt und freuten sich auf die Hochzeit, aber es wurde später und später und der Bräutigam kam nicht. Irgendwann wurde das lustige Erzählen und Kichern der Mädchen immer weniger und das Gähnen immer mehr. Und nach nickten sie schließlich ein. Die Öllampen brannten noch eine Weile weiter, aber irgendwann war das Öl alle und sie gingen aus. Eine nach der anderen. Und es wurde dunkel. Alle 10 Mädchen schliefen tief und fest. So langsam wurde es Mitternacht. Er kommt, der Bräutigam kommt! Laute Rufe rissen alle aus dem Schlaf. Schnell rappelten sie sich auf und suchten in der Dunkelheit nach ihren Lampen. Die 5 Mädchen, die sich gut vorbereitet hatten, holten jetzt ihre Ölfläschchen raus und füllten die leergebrannten Lampen neu auf. Bald schon leuchteten sie wieder hell in der Dunkelheit. In der Ferne sah man schon den Hochzeitszug kommen. Die übrigen 5 überlegten verzweifelt, was sie tun sollten. Das Öl in ihren Lampen war alle. Sie baten die anderen, ihnen etwas von ihrem Öl abzugeben, aber dann hätte es zwar keinen mehr gereicht und die Lampen wären auf dem Weg zum Haus des Bräutigams vielleicht ausgegangen. Das durfte nicht passieren, das war allen klar. Also liefen die 5 Mädchen schnell noch los, um Öl zu besorgen. Die anderen gingen dem Hochzeitszug entgegen, wie geplant, und begleiteten die fröhliche Schar schließlich bis zum Haus des Bräutigams, wo alle freudig begrüßt wurden und hineingingen zur Hochzeitsfeier. Als die übrigen Mädchen endlich wieder zurück waren, war der Hochzeitszug längst an der Stelle vorübergezogen, wo sie vorher gewartet hatten. Sie rannten ihm hinterher, holten ihn aber nicht mehr ein. Als sie dann vor dem Haus des Bräutigams standen, waren alle schon drin und die Tür zu. Sie klopften verzweifelt, wurden aber nicht mehr reingelassen. »Ich kenne euch nicht«, sagte der Bräutigam, und so mussten sie draußen bleiben.
Eine harte Geschichte manchmal. Bei manchen erzeugt es Angst, bei manchen Nachdenken. Manche wissen nicht so recht, was damit anzufangen. Wir schauen uns mal an, in welchem Zusammenhang das alles erzählt wurde. was will eigentlich diese Geschichte oder dieses Bild, das Jesus verwendet hat, was will er damit sagen? Und wir müssen aufpassen, dass wir Dinge nicht überinterpretieren, dass wir Dinge nicht hineininterpretieren, die dahin nicht hineinpassen, und dass wir aber auch Dinge nicht übersehen, die er eigentlich da mit sagen wollte. Und deshalb schauen wir uns diesen Kontext an. Und in dem Kontext ist es jetzt so, dass Matthäus 24 und 25 die sogenannten Endzeitreden enthält von Jesus. Man hat also in diesen beiden Kapiteln, hat Matthäus alles zusammengefasst, was Jesus zum Thema Endzeit gesagt hat. Und die Frage ist natürlich, wann ist diese Endzeit? Das war auch für die Jünger eine wichtige Frage. Und ich sage, die Endzeit hat angefangen schon vor 2000 Jahren. Also wir leben seither schon in der Endzeit. Aber wir heute leben natürlich näher zur Endzeit als die damals vor 2000 Jahren. Jesus ist, das ist ziemlich gesichert, Jesus ist gestorben am Kreuz am 3. April 33. Schönes Datum, kann man sich gut merken, 3. April 33, da ist er gekreuzigt worden, da ist er gestorben. War ungefähr Mitte 30 zu dem Alter. Spätestens ab da kann man sagen, so ab da ist jetzt Endzeit. Oder ist ja auch vielleicht ab da, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es war alles in diesem Jahr 33 oder wo die Himmelfahrt war. Auf jeden Fall haben wir in 9 Jahren, haben wir dann 2000-jähriges Jubiläum sozusagen. Jubiläum, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und wir dann einfach neu, Dankeschön. Und wir das Neue Testament haben, den neuen Bund. Und hier wird jetzt über die Endzeit der Endzeit nochmal ein bisschen was gesagt. Also, wenn wir uns die einzelnen Titel angucken von diesen beiden Kapiteln, dann sehen wir, dass es eine Reihe von Informationen gibt. Tempelzerstörung, das Kriegsgerüchte, Hungersnot, Erdbeben, dass die Liebe erkalten wird, dass Verwüstung sein wird, dass falsche Propheten auftreten werden, dass Sonne und Mond sich verfinstern werden, dass niemand die Stunde kennt. Das ist so dieser eine Teil. Und auf der anderen Seite kommen dann die nächsten Kapitel, wo drin steht, es wird so sein, wie es bei Noah war. Es wird dieses Gleichnis vom Treuen und von dem bösen Knecht dargestellt, wo es darum geht, dass man etwas machen soll, nämlich Speise geben zur rechten Zeit. Dann unser Thema, das sieht man jetzt nicht gut, das ist jetzt die 10 Jungfrauen, das Thema seid wachsam. Dann die Geschichte von den anvertrauten Pfunden, von dem Geld, wo sie wuchern. Dann das Weltgewicht zum Schluss, wo es heißt, was ihr einem meiner Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan. Das ist so das Umfeld, in dem also praktisch diese ganze Geschichte von den 10 Jungfrauen erzählt wird. Und wenn ich jetzt mal das so ein bisschen mit der Überschrift versehe, dann ist es so, diese einzelnen Teile da vorne erzählen etwas über die Umstände. Wie wird es sein? Und danach hat Matthäus das so zusammengefasst, dass er etwas geschrieben hat über das Verhalten. Wie sollen wir uns verhalten in dieser Endzeit? Das heißt, wenn diese Umstände eintreten, wie sollen wir uns dann verhalten? Da könnte man also das praktisch so von der Logik her aufnehmen und könnte mal gucken, okay, wie ist es jetzt? Die Frage ist, kann ich die Umstände ändern? Jesus sagt auch manche Sachen einfach voraus und sagt, es wird so kommen. Kann ich das Verhalten ändern? Das heißt, ich bin also mehr in dem Bereich, wo ich sage, das da vorne, das ist ein Hinweis, dass ich in einer bestimmten Zeit lebe. Und dann, wenn diese Zeit da ist, wenn ich das merke, wenn ich merke, dass das da ist, dann soll ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, dass ich die Umstände verändere, sondern hier geht es darum, dass wenn diese Umstände eintreten, ich dieses Verhalten haben soll. Wenn es jetzt um dieses Verhalten geht, dann sind hier verschiedene Punkte einfach mal, ich fasse es mal zusammen, angesprochen. Also das eine wäre, dass die Menschen leben werden wie in den Tagen Noahs. Sie werden heiraten, sie werden essen und so weiter. Und zwar alle. Also auch die Christen. Wir dürfen einfach leben. Wir dürfen ganz normal leben. Und es wird so sein. Das heißt, wenn wir merken, dass diese Umstände kommen, wenn wir merken, dass wir in dieser Endzeit sind, dann dürfen wir trotzdem ganz normal sein. Wir dürfen trotzdem unser Leben gestalten. Wir dürfen trotzdem sparen, sehen, ernten. Wir dürfen trotzdem ganz normal leben. Das zeigt er gleich an einer anderen Stelle nochmal. Und zwar heißt es dann hier, zwei machen das Gleiche. Der eine ist auf dem, zwei sind auf dem Feld. Einer wird genommen, einer nicht. Zwei mahlen an der Mühle, eine wird genommen, eine nicht. 10 Jungfrauen, 5 werden genommen, 5 nicht. Man kann jetzt daraus nicht ableiten, dass es halbe-halbe sein wird. Sondern was man daraus ableiten kann, ist, dass es einen Unterschied gibt. Einer ist so und der andere ist anders. Und die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist natürlich, was ist der Unterschied? Jesus sagt gar nicht bei dem, der genommen wird oder der nicht genommen wird, warum der eine genommen wird und der andere nicht. Er sagt nur, es wird einen genommen und einer nicht. Aber er sagt erstmal gar nicht, warum. Was steckt da eigentlich dahinter? In dem Gleichnis der 10 Jungfrauen sagt er etwas, okay, da gibt es etwas. Die waren klug. Das Gleiche ist dann sehr konkret geworden, zum Beispiel am Kreuz. Mit Jesus wurden zwei Schächer gekreuzigt, zwei Leute. Der eine kam rein, der andere nicht. Auch da haben wir schon wieder dieses Bild, das, wo es heißt, ne, da hat jemand was getan, der kam ins Paradies und der andere nicht. Das heißt, es gibt ein Verhalten, es gibt etwas, das entweder die eine oder die andere Seite darstellt. Es gibt nichts dazwischen. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, den man dem Luther in den Mund legt. Manche zweifeln, ob er es wirklich gesagt hat, spielt aber keine Rolle. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so wollte ich dennoch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Und da hören die meisten auf und haben nicht weitergelesen. Denn er hat dann gesagt, und meine Schulden bezahlen. Das sind nicht nur die Finanzen. Du hast auch noch andere Schulden. Ganz klar, du bist schuldig. Die Schulden bezahlen. Das heißt also, er macht sehr deutlich, er sagt, es ist eigentlich egal, wann Jesus wiederkommt. Es ist egal, wann das Ganze passiert. Ich lebe heute so, ich werde so ein Verhalten an den Tag legen, ich werde mich so verhalten, dass ich davon nicht beeindruckt werde in der Form, dass ich jetzt was Besonderes machen muss. Wir haben uns früher oft die Frage gestellt, was würde ich heute anders machen, wenn ich weiß, dass morgen Jesus wiederkommt? Was würde ich heute anmachen? Wenn ich wüsste, morgen kommt Jesus wieder, würde ich dann heute was anders machen, als ich sowieso schon mache? Luther hat gesagt, nee, würde ich nicht. Denn ich lebe schon so. Wir hatten eine nette Gewohnheit. Vielleicht macht ihr das auch. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann verlassen wir das Haus aufgeräumt und sauber. Ne? Ist doch interessant. Du bereitest dich vor, ne? Und du, warum verlässt du es nicht jeden Tag aufgeräumt und sauber? So, gerade wenn du in den Urlaub fährst. Schauen wir uns mal an. Keiner weiß, wann es sein wird. Und es beruhigt. Fang erst gar nicht an zu rechnen. Fang erst gar nicht drüber nachzudenken. Leb jeden Tag so, als ob es morgen wäre. Oder umgekehrt. Ob es jetzt morgen ist oder nicht, sollte für dich nichts ändern. Du solltest deshalb heute nicht anders leben. Es gibt hier 5 Verhalten, die aufgeführt werden, auf was man achten soll.
Wachsamkeit, sei wachsam. Schauen wir uns gleich an, was das bedeutet. Sei treu. Dann sei klug. Dann achte auf Wachstum. Hätte jetzt auch keiner gedacht. Ne? Das klingt gar nicht so christlich. Und dann tue Gutes. Das sind so diese fünf, die ich hier herausgelesen habe, die ich jetzt einfach mal herausgreife, die in diesem Kontext stehen, wie ich mich in der Endzeit verhalten soll. Noch ein kleines Video.
Das ist Lina, meine kleine Schwester. Und das bin ich, die Ella. Das ist mein Papa, Alessandro. Und das ist Britta, meine Mama. Mama hat so einen großen Bauch. Wir freuen uns schon richtig auf unser Baby. Aber so richtig vorstellen können wir es uns noch nicht.
Weil das Baby dann über den See kommt und so schon. Ja.
Papa bringt unser altes Babybett. Da haben Lina und ich auch schon drin geschlafen. Das bauen wir jetzt auf. Neben das große Bett.
Oh, das sieht ja niedlich
aus. Lina, probier das gleich mal aus.
Ah, guck mal, die Lina, das sagt nicht.
Dann spielen wir mit den Babykleidern. Die Sachen sind alle so richtig klein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die mir mal gepasst haben.
Er heißt Bobo. Trotzdem mag er Rosa gern. Rosa ist ja mir hoch, findet er.
Ja. Das ist alles ganz schön aufregend.
Aber hier ist auch prima.
Ja, passt alles.
Wie das dann wohl so sein wird, wenn unser Baby da ist?
Eltern machen das, bereiten die Ankunft eines Kindes vor, wenn das Baby kommt. Es wird vorbereitet, es wird umgebaut und die Kinder werden mit einbezogen. Jesus sagt einmal, wenn ihr, die doch böse seid, ein bestimmtes Verhalten zu euren Kindern habt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel mit voller Liebe das gleiche oder ein besseres Verhalten zu euch haben, zu uns haben. Wenn wir die Kinder auf eine Geburt, auf etwas vorbereiten, was kommt, was sie vielleicht noch nicht kennen, und die Umstellung dann alles entsprechend mit denen auch durchgehen, sodass es nicht überraschend kommt, dass es nicht ein Schock ist, wie viel mehr wird Gott mit uns, die wir seine Kinder sind, die Dinge, die Endzeit vorbereiten. Und so müssen wir das verstehen, was er hier an Verhaltensmuster uns gibt, als eine Liebeserklärung Gottes, wo er sagt, hey Leute, es ist ein freudiges Ereignis, wie die Geburt auch. Natürlich ist es anstrengend, es gibt Wehen, es gibt natürlich auch bestimmte andere Situationen. Aber es ist insgesamt ein freudiges Ereignis. Wenn Jesus wiederkommt, das ist Party pur. Da geht nachher die Post sowas von ab, wie sie noch nie abgegangen ist in deinem Leben. Und er bereitet uns vor und er hilft uns durch diese Zeit hindurch, indem er sagt, achte darauf, dass du ein bestimmtes Verhalten hast und dann wirst du auch vorbereitet sein und dann wird auch das nicht dich überraschen, wird dich nicht umhauen, wird nicht mit dir irgendetwas machen, was dich zerstört oder was dich irgendwo blockiert. Sondern weil du vorbereitet bist, kannst du dich darauf einstellen. Wenn die Wettervorhersage sagt, es gibt Regen und du weißt es und du bereitest dich vor,
dann macht der Regen nachher gar nicht so viel aus, weil du hast ein Regencape, du hast einen Regenschirm und so weiter. Ne? Punkt 1, Wachstum und treu sein. Wir sollen also wachsen und treu, wachsam sein und treu sein. Wachsam sein heißt, ich konzentriere mich auf einen und fokussiere mich auf einen Punkt. Ich lasse mich nicht ablenken. Wachsam sein heißt, die Umstände und alles, was drumherum sind, sind nicht das, was mich jetzt beschäftigt und was meine ganze Kraft und alles in Anspruch nimmt. Sondern wachsam sein heißt, ich achte auf diesen Fokus. Ein Torwart achtet auf den Ball, damit er ihn fängt, wenn er kommt. Der konzentriert sich voll auf den Ball. Da können die Fans noch so sehr jubeln und schreien, was sie wollen, das hört er gar nicht. Der ist voll konzentriert auf den Ball. Und Jesus sagt, pass auf, wenn die Endzeit kommt, dann sei wachsam. Das heißt, sei voll konzentriert auf das Ziel, auf die Wiederkunft. Und nicht auf die Umstände, Kriegsgerüchte, Erdbeben, alles was kommt, das soll nicht dich so sehr im beschäftigen und in Anspruch nehmen, dass du den Fokus auf ihn verlierst. Konzentriert euch nach wie vor weiterhin, seid wachsam auf diesen Fokus, auf das Evangelium, auf Gott, auf das Christsein. Das Zweite, wachsam sein heißt, wenn ich wüsste, dass der Dieb kommt, ne, dann würde ich natürlich das machen, aber ich weiß nicht, wann der Dieb kommt, sagt Jesus. Und deshalb, wachsam sein heißt, aufpassen, dass ich nicht in irgendeiner Weise bestohlen werde. Bestohlen werde von meinem Glauben, bestohlen werde von dem, was Gott mir gegeben hat oder was er für mich vorbereitet hat. Wachsam sein heißt, aufpassen, wo sind Stolperfallen, wo sind Minen ausgelegt, wo sind Dinge, die mich zu Fall bringen sollen. Also, wachsam in zwei Punkte und hier kommt jetzt die Treue hinzu, in dem Moment, wo ich treu bin, mich nicht ablenken lasse, mich nicht von irgendwelchen Versprechen in die Irre führe lasse, sondern wenn ich treu bin, dranbleibe, dann werde ich auch wachsam sein können und wachsam bleiben, weil ich flankierende Maßnahmen von Gott erhalte, die mir helfen, mich zu konzentrieren, die mir helfen, hineinzugehen. Da gehört auch zum Beispiel sowas dazu wie eine gute Gewohnheit einführen, die Bibel täglich lesen, beten. Treu sein im Kleinen heißt auch, dass ich einfach nicht nur dann aktiv werde, wenn jetzt mordsmäßig viele Leute mitkriegen, dass ich aktiv bin. Lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Geh ins verborgene Kämmerlein und bete da. Mach die Dinge auch dann, wenn es keiner mitkriegt. Lobpreis, egal was es ist. Zweitens, klug sein und vermehren. Da haben wir jetzt ein paar mehr Punkte. Bau dein Haus auf Felsen. Und Jesus sagt, der Mensch ist klug, der auf den Felsen baut. Du bist also dann klug, wenn du auf den Felsen baust. Was ist der Fels? Verlässlich. Was ist die Versicherung? Sand. Was ist Jesus? Fels. Die Versicherung wird dich nicht retten, aber Jesus, der Fels. Und er wird dich versorgen auch im Alter. Heißt das deshalb, man keine Versicherung mehr abschließen? Nein. Ich soll Vorsorge treffen, klar. Aber sie ist nicht das, worauf ich vertraue. Ich vertraue auf Jesus. Fels bauen heißt, ich weiß, dass von ihm alles kommt und dass er das Beste vorbereitet hat und dass ich immer aus seiner Hand nur Gutes bekomme und auch Gutes erlebe. Heißt es, dass ich keine Schwierigkeiten habe, kein finsteres Tal? Nein. Aber es heißt, dass in dem allem ein tröstender Stab da ist. Etwas, was mich leitet. Auch etwas, was mich bewahrt und hält. Zumindest habe ich das so erlebt. An der Stelle, wo du nur noch am Fallen bist und du hast das Gefühl, es hat keinen Boden mehr unter deinen Füßen und du fällst und fällst und fällst und du denkst, wann hört es endlich auf? Irgendwann muss es doch ein Ende geben. Und es gibt keins. Und wenn du dann erlebst, wie Gottes Hand dich auffängt und wie du in seiner Hand plötzlich eine ganz neue Geborgenheit und eine ganz neue Zuversicht bekommst, das ist das, was hier gemeint ist, dann bin ich auf diesem Felsen. Oh ja, ich hoffe, bei euch sieht es nicht so aus. Bring dein Leben in Ordnung. Bring Dinge in Ordnung. In der Endzeit leben heißt, ich bringe die Dinge in Ordnung, weil ich weiß, wenn Jesus sowieso jeden Tag kommen kann, ne, das ist wie wenn ich wegfahre, dann soll es ordentlich sein in meinem Leben. Der Schächer am Kreuz, der zu Jesus gesagt hat, denke an mich, hat sein Leben in Ordnung gebracht. Egal wie verkorkst es war, egal was er gemacht hat, egal wie viele Leute er umgebracht hat, was er alles getan hat, was nicht schön war, aber er hat sein Leben ganz zum Schluss trotzdem noch in Ordnung gebracht. Und deshalb wurde er angenommen und der andere nicht. Wenn du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst, mit deiner Vergangenheit, wenn du Versöhnung hineinbringst in dein Leben, Vergebung, dass du anderen vergibst und dass du Vergebung annimmst von Gott, wenn du dein Leben in Ordnung bringst, dass du die Dinge bereinigst, oder wie Luther sagt, die Schulden bezahlst. Wie bezahlst du bei Gott Schulden? Indem du das Blut Jesu Christi in Anspruch nimmst. Er hat bezahlt, aber deine Schulden sind nicht weg, wenn du nicht das für dich in Anspruch nimmst und dann ist es bezahlt. Ich muss dieses bezahlt für mich in Anspruch nehmen und damit bringe ich sozusagen mein Leben in Ordnung. Tanke auf. Du brauchst Öl. Du brauchst diese Reserve. Über Auftanken haben wir schon so viel gehört. Da hat jeder auch so ein bisschen seine Methode. Eins der stärksten, für mich stärksten Möglichkeiten, aber ich will da auch keinen Druck ausüben und gar nichts, war die, wo Paulus sagt, wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Und er sagt es, Auftanken ist auch in den Geistesgaben laufen, leben. Was heißt es? Das heißt, wenn wir uns anfangen, gegenseitig zuzusprechen, Worte der Erkenntnis, hörendes Gebet, wenn wir anfangen, füreinander zu beten, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu segnen, das tankt auf. Das gibt etwas, was ich nur an der Tankstelle kriege. Investiere dich. Jesus sagt, ein Verhalten ist es, dass du die Pfunde, die du hast, einsetzt und vermehrst. Dass das, was ich dir gegeben habe, nicht vergräbst. Dass du dich nicht vergräbst. Die Welt spielt verrückt. Um dich herum geht es Chaos. Und es besteht die Gefahr, dass man sich eingräbt und sagt, nee, davon will ich gar nichts wissen. Sand im Kopf. Weg. Nein. Jesus sagt, mach das Gegenteil. Geh hin, da wo die Liebe erkaltet, fang an zu lieben. Da wo die Leute anfangen zu raffen, weil sie nicht mehr genug haben oder nicht genug kriegen, da fang an freigebig zu sein. Investiere heißt auch, verkaufe alles, was du hast, der reiche Jüngling, und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das heißt, ich investiere und kann dadurch auftanken. Der Schatz im Himmel. Ne? Manche sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Brauche ich auch nicht, weil ich habe vorher schon mein Geld in den Himmel geschafft. Ich habe alles verkauft und dann Schatz im Himmel. Und da liegt es schon auf dem Konto. Also es ist nicht so, dass du dein Zeug nicht mitnehmen kannst. Du musst nur richtig machen. Okay, sind wir nachher gleich. Dein Gutes tun und das Potenzial nutzen. Hier geht es darum, tue die guten Werke. Und wir haben so viele Hinweise für gute Werke. Erstens, sie sind zum Voraus vorbereitet. Du brauchst nicht danach suchen, du brauchst es nicht irgendwie zu organisieren, es ist da. Beispiel. Gutes Werk, du bist eingeladen, vielleicht zu einem Geburtstag und willst dem was Wunderbares schenken und weißt nicht so recht was und wie. Soll ich dir was sagen? Gott, er weiß es schon. Und er hat schon vorbereitet, dass du da irgendwie dran vorbeikommst. Bist du aufmerksam genug, um zu sehen, okay, da ist jetzt die Gelegenheit, da liegt es. Kennt ihr dieses Spiel, wo man dann, ne, Lukas kennt es bestimmt, und dann einsam ist, also die verschiedenen Schlüssel und Goldstücke und was du nicht alles für nachher brauchst. Ne? Geh mal so durchs Leben und guck, ha, da ist was, da ist das, das ist auch das. Und das hat Gott jetzt auch hin. Und das nehme ich mit und dann kann ich es nachher weitergeben. Gute Werke vorbereiten heißt, die sind vorbereitet, heißt, dass schon vorher, bevor ich das Werk tun kann, mir die Hände gefüllt werden. Und ich finde die nette Karte zufällig, weil ich da irgendwo gerade an einem Kartenständer vorbeigehe und die passt und die spricht an und es ist genau die richtige Karte. Und ich finde das richtige Geschenkpapier und ich finde das Richtige, auch, was ich schenken soll. Und ich habe das dann auch noch zu dem, ich habe auch noch genug Geld, um das zu kaufen, weil es gerade im Sonderpreis ist. Heute gibt es 20% Rabatt auf alles. Versteht ihr, das sind zum Voraus vorbereitete Situationen, in denen ich wandeln kann. Und jetzt kann ich Gutes tun. Jesus sagt, ich kenne dich. Er sagt zu dir nicht, ich kenne dich nicht, wenn du Gutes tust. Ich kenne dich. Warum? Weil er sagt, wenn du etwas Gutes getan hast, einem meiner Geringsten, dann hast du es mir getan. In dem Moment also, wo du Gutes tust, auch in einer chaotischen Welt, wo man sagt, das hat keinen Wert mehr, das ist alles nur noch Chaos und das geht alles sowieso immer nur alles den Bach runter. Gott sagt, das richtige Verhalten ist, Gutes zu tun, Kranke zu besuchen, Gefangene und. Er zählt das alles auf. Führt dazu, dass er dich kennt, weil du hast es ihm getan. Und wenn du es ihm getan hast, kennt er dich. Und wenn du es nicht getan hast, kennt er dich nicht. Also dieses Verhalten der fünf klugen Jugendfrauen ist eben das, dass sie gekannt waren, dass der Bräutigam sie kannte. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Bereitschaft. Das ist die Aussage, seid wachsam und seid bereit. Das ist das, was in diesen beiden Kapiteln im Wesentlichen gesagt wird. Sei wachsam und sei bereit. Und diese Bereitschaft erfordert manche Schritte. Und ich denke, dass Gott uns immer wieder zeigt, welcher Schritt noch getan werden kann und muss. Und es fängt mit dem großen Schritt an, dass ich sage, Jesus, ich will zu dir gehören. Und es geht weiter mit den kleinen oder anderen Schritten, wo ich dann eben genau diese verschiedenen Verhalten, die wir gerade durchgeguckt haben, anschaue. Endzeit, in der wir leben, ist chaotische Zeit, sagt Jesus eindeutig, aber er sagt für euch nicht. Ihr lebt nicht im Chaos, sondern bei euch ist Ordnung, bei euch ist Friede, bei euch ist Liebe. Und je mehr wir in der Gemeinde zusammenrücken, je mehr wir in der Gemeinde zusammen sind, desto mehr haben wir auch die Chance, genau das zu erleben, untereinander, miteinander, auch für die Brüder. Das steht auch da, die guten Werke auch für die Brüder. Zunächst einmal sind die Brüder und Schwestern dran und dann auch die anderen. Und dann kommen wir durch dieses hindurch. Es gibt dieses schöne Bild, die Gemeinde als Schiff. Die Gemeinde ist wie ein Schiff, das eben durch diese Fluten, durch diese, ja, ich sag mal, durch diesen Tsunami oder was auch immer da kommt, hindurchfährt und sicher ans andere Ufer kommt. Das ist das, was uns verheißen ist und das ist auch das Ziel. Willst du dabei sein?
Auf jeden Fall.
Ich habe hier das Gebet, ihr kennt es schon. Und für die, die es zum ersten Mal beten, tu es mit Überzeugung. Fang damit an. Und wir, die wir schon länger dran dabei sind, wollen es immer wieder neu sagen. Ja, das wollen wir. Und wer möchte, darf dieses Gebet jetzt einfach mitbeten. Und ich werde anschließend noch ein Lied spielen und singen und ihr könnt mitsingen oder mitspielen und einfach Gott eine Antwort geben, das auf euch wirken lassen. Das, was jetzt vielleicht auch klar geworden ist, vielleicht auch vornehmen, festmachen und sagen, nee, nachher rufe ich den an oder nachher mache ich das oder nachher mache ich das. Lass dich dann vom Heiligen Geist leiten, wo für dich vielleicht noch Punkte dran sind, die du tun sollst oder wo für dich Punkte dran sind, wo du ja, auch dankbar sein kannst und Gott loben und ehren kannst. Jesus, du liebst mich so sehr, dass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auferstanden bist und lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke,